Wollen wir beten. Herr Jesus, wir dürfen hier versammelt sein in deinem Namen. Du hast deine Gegenwart versprochen, wir rechnen damit und bitten herzlich, dass du selber dein Wort auslegst für uns alle als Brot des Lebens, als die Speise, die uns recht versorgt für den Weg des Glaubens, für den Kampf des Glaubens. Und für all die Aufgaben und Dinge, die wir zu bestehen haben. Lass uns gerade bei dem Thema heute Abend recht erfassen, worum es geht, dass du selber uns groß wirst als der Heiland und Ritter der Einzelnen und der ganzen Welt. Wir danken dir für die Zusage deines Redens. Du kennst uns und weißt, was wir brauchen. Lass uns erfahren, dass du ein gnädiger Helfer, Ritter und Fürsorger bist. Du sprichst hinein in die einzelnen Lebenssituationen und bist gerne der, der als Heiland und als der gute Hirte das Rechte tut und schenkt. Wir bitten für uns, die wir hier sind, für alle hier im Haus, für die Gäste, für die, die hier arbeiten, für die Angehörigen, auch von Bruder Vogel, für all die Vorbereitungen für seine Beerdigung. Ach Herr, wir wissen, dass du in all diesem Geschehen die Oberleitung hast und behältst und dass du keinen Fehler machst und dass deine Liebe über allem steht. Darüber beten wir dich an. Amen. Nun haben wir ja heute Abend das Thema David und die Buße eines Königs. Und ich denke, dass auf dem Programm auch das in Klammern steht, worum es eigentlich geht, nämlich um den Psalm 51. Ich habe das letzte Originalprogramm eigentlich nicht. Ich habe nur die Themen angegeben, aber ich nehme an, es steht so drauf. Ja, Psalm 51. Das ist ja einer der Bußpsalmen Davids, die im Buch der Psalmen ja verankert sind. Dieser Psalm Davids hat eine lange Überschrift. Heißt nämlich, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Wir kennen die Geschichte, ist übrigens noch mit auf dem Programm. Bruder Schäfer wird ja diese Thematik, ich möchte sagen, erweitern, ergänzen. David und Bathseba, er hat ja die zwei Kapitel im Buche Samuel. Ich habe mich jetzt beschränkt hier auf den Psalm 51. Das ist ja nun in der Tat ein ganz persönliches Echo des Königs. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort kennen. Es gibt viele, die können sündigen wie David. Aber wenige, die so Buße tun können wie David. Sündigen wie David und Buße tun wie David. Es lohnt sich in der Tat, wir beschränken Sie uns ja heute Abend auf den Psalm 51, dem nachzusinnen, was die Buße Davids eigentlich ausmacht. Es ist da schon erstaunlich. Wahrscheinlich nehme ich jetzt da dem Andreas Schäfer einiges vorweg, dass der David, nachdem der Prophet Nathan zu ihm kam, das ist ja die Einleitung dieses Psalmes, dass der König nicht reagiert hat, wie es Könige oder Herrscher oder Machthaber oder noch höher hinauf Despoten zu tun pflegen, wenn einer zu ihnen kommt und ihm Unangenehmes sagt, dass er dann mit einem Fingerzeig die Wache ruft und den Nathan dann abführen lässt, mit dem habe ich nichts mehr zu schaffen, oder ihn gar umbringen lässt. Das wäre in der Macht des Königs gestanden. Der Nathan war Prophet, also Vertreter der Geistlichkeit sozusagen. Und der David war Vertreter der staatlichen Macht. Er hatte die Macht, war König. Und dass David hier so reagiert, wie er reagiert hat, nachdem ihm ja Nathan, er hat ja seine Überführungsgeschichte ja, ich möchte mal sagen, klug eingefädelt mit der Geschichte. Und dann kommt der berühmte Satz, du bist der Mann. Und der David, der wirft sich jetzt nicht in Positur und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, sondern er geht in sich, er bricht zusammen. Und ganz bestimmt beginnt von da an der Bußprozess bei David. Nicht das Ausspielen seiner Macht, sondern das sich Beugen unter seine Schuld, unter sein Vergehen. Und noch einmal, der Psalm 51 ist ein Markstein in diesem Bußprozess, den David durchgemacht hat. Das hatte einige Zeit gedauert. Ich war mit dem Kind, das dann kam, das wird alles Andrea Schäfer, denke ich, sagen. Und wie er dann einfach gemerkt hat, das wird heute Abend deutlich, dass dieses Vergehen, dessen er sich schuldig gemacht hat, eine viel, viel tiefere Wurzel hat, als eben das Vergehen ja, an Menschen. Wir werden Sätze hören, die ein neutestamentlicher Sündenerkenntnis nichts zu wünschen übrig lassen. Das Neue Testament kann keine tiefere Sündenerkenntnis bieten, als die, die David hier in diesem Psalm deutlich macht. Ich lese jetzt einmal den Psalm nach Luther. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Merken wir, wie David hier über die menschliche Ebene hinausgeht? Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Ist ein ganz tiefgründiger Satz. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Hysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir kehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Da kommt sofort die Frage auf, warum macht er jetzt gleich seinen Mund auf und will da andere belehren? Er, der, entschuldigt, so viel Dreck am Stecken hat. Das soll doch lieber den Mund halten. Das ist eigentlich unsere schnelle Reaktion. Den Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Das sagt ein Mann im Alten Testament, wo diese Anordnung ja gegeben war. Ich war mit dem Brandopfer und Schlachtopfer. Einfach die Möglichkeit, Vergebung zu empfangen auf dieser Ebene. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem, dann werden die gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Über die Tiefe dieser Aussagen hat man in der Auslegungsgeschichte dieses Psalms ja immer wieder herumgerätselt. Und es gibt eine Fülle von Meinungen. Ich lese einmal ein paar. Die hat Heinz Schumacher in seinem Psalmenbuch zitiert. Während verschiedene, da gibt er jetzt an, welche Ausleger das sagen, die Möglichkeit einer Verfasserschaft Davids bestreiten. Der Psalm ist in der Zeit Davids undenkbar, sagt einer. Also man will da die Meinung vertreten, dieser Psalm kann unmöglich von David stammen, weil er so tiefschürfende Aussagen hat, dass es nur in eine spätere Zeit verlegt werden kann. Wisst ihr, so geht es in der Auslegungsgeschichte zu. Mein König, von David könnte höchstens eine Grundlage des Psalms stammen. Also der hat so das Rohmaterial quasi geliefert. Die Verse 20 bis 21 werden von allen genannten als ein späterer Zusatz angesehen, der die Kühnheit der Aussage der Verse 18 bis 19 abmildern, wenn ich gar korrigieren will. Dechsel, das ist ein alter Bibelausleger, hingegen geht samt den Quellen, auch Luther und Calvin, davon aus, dass David den Psalm, in der in Vers 2, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, genannten Situation gedichtet habe. Wer dies bestreitet, solle bedenken, dass David nicht nur Hirte und König, sondern auch Prophet war. Das heißt, dass ihm vom Geist Gottes Aufschlüsse zuteil wurden, die jetzt rein äußerlich betrachtet in alttestamentlicher Zeit gar nicht denkbar waren. Das haben wir heute Morgen gemerkt bei der Prophetie im Psalm 110. Das merken wir überhaupt bei den prophetischen Psalmen aus dem Munde Davids. Warum nehmen wir eigentlich bei einer Bibel- und Singefreizeit ein solches Thema auf? Oder wir, ich habe das gemacht. Ich habe ja den Vorschlag gemacht. Diesem Psalm 51 hat Buße eigentlich im Leben von Gotteskindern noch Platz. Das ist doch allermeist verbunden mit der Vorstellung, wenn einer den Glaubensweg betritt, also sprich, wenn er sich bekehrt, dann ist Buße der erste Schritt und dann kommt es zum Glauben und dann marschiert er auf dem Glaubensweg frisch, fröhlich voran und Buße ist eine abgehakte Sache. Ja? John Wesley hat eine Predigt gehalten mit dem Thema die Buße der Gläubigen. Der Gläubigen. Das heißt, Buße ist eine Dauerhaltung. Etwas, was im Leben eines Gotteskindes nicht fehlen darf. Man kann nie an den Punkt kommen, wo man sagt, das habe ich abgehakt. Bußhaltung. Man kann sagen, Dauerbuße. Wir sind doch gerade auf dem Weg des Glaubens in einem Umwandlungsprozess. Und Buße heißt doch wörtlich Umsinnung. Das heißt, ich muss umdenken lernen. Ich muss neue Perspektiven gewinnen. Ich darf neue Ziele ins Auge fassen mit meinem Herrn. Wachsen in der Gnade auf dem Weg des Glaubens geht nur durch ein Wachsen in der Sündenerkenntnis. Sonst wissen wir ja gar nicht, was Gnade ist. Wir wollen weiterkommen, wir wollen im Glauben wachsen. So Petrus sagt, er wachse in der Gnade, ist übrigens eine Aufforderung. Bitte, das geht nur auf dem Weg über vertiefte Sündenerkenntnis. Und da meine ich, da kann uns der Psalm 51 helfen. Buße ist keine Sache der Traurigkeit, der Zerknirschung, oder sagen wir nicht nur, sondern das habe ich zum ersten Mal in Nürnberg gelernt, da waren wir im Allianzkreis beieinander und da ging es auch um das Thema Buße, wie schlüsselt man jetzt dieses Thema auf? Und da hat einer im Allianzkreis, ich weiß nicht mehr, war das der Kirchenrat Geier oder wer, also nicht Karl Geier, sondern ein Kirchenrat oder ein anderer, der gesagt, ja, wir könnten doch durchaus das Thema reinnehmen, neben Frucht der Buße, ist ja bekannt, ist ja biblisch. Wir können auch sagen, die Freude der Buße. Die Freude der Buße. Ja, wieso denn? Wenn im Himmel bei den Engeln Freude ist über einen Sünder, der umkehrt. Wenn im Himmel Freude ist, dann könnte und sollte diese Freude auch ihren Niederschlag finden im Leben dessen, der wirklich umkehrt. Also, Diese Bußhaltung ist keine Angelegenheit von Trauer, sondern ich möchte sogar sagen von Entlastung, von Erleichterung, eben von Freude, Befreiung. Jetzt horchen wir einmal dem Psalm 51 ab. Das Erste, was uns hier begegnet, ist eine tiefe Sündenerkenntnis. Ich weiß, in einer Gesellschaft, die Peter Hane mit seinem jüngsten Buch, ein Bestseller sondergleichen, Schluss mit Lustig, das Ende der Spaßgesellschaft, da hat er ja die Dinge schon aufgespießt, dass ein solches Thema hier nicht gerade willkommen ist. Auch in christlichen Kreisen nicht, weiß ich. Das Thema Gericht. Wann haben Sie eine Predigt gehört über das Richten Gottes zum letzten Mal? Über das Gericht? Ja, eben. Das ist aber ein zentral biblisches Thema. Das gehört nämlich genauso zum Gott der Liebe wie Sündenvergebung. Der Gott der Liebe ist auch ein Gott, der um seiner Liebe willen Gericht übt, um seine Gerechtigkeit durchzusetzen. Man kann das schlecht, und bei vielen ist es so, schlecht unterbringen. Man möchte fast, hätte ich gesagt, den lieben Gott präsentieren. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich da und dort in der Gebetssprache die Anrede höre, guter Gott, ist das schon aufgefallen? Guter Gott, dann denke ich immer, Mann, bleib mir doch lieber bei dem, wie es die Bibel da und dort sagt. Guter Gott, barmherziger Gott oder du Vater Jesu Christi. Aber der gute Gott, das scheint mir, dass man dann schon in der Anrede eine Weiche stellen möchte, wo man sagt, naja, mit dem kann man machen, was wir wollen. Also mir wird es ungemütlich. Von dem ist hier in diesem Psalm keine Spur. Die tiefe Erkenntnis, die hier David zum Ausdruck bringt, zeigt seine ganz persönliche Betroffenheit. Dieses persönliche Betroffensein ist der Ausgangspunkt auch einer persönlichen Umkehr. Der König sagt nicht, ich kann mir das leisten. Es gibt nicht wenige, die haben hohe Positionen oder vielleicht da und dort viel Geld und meinen, um ihrer hohen Position willen, um ihres vielen Geldes willen, sich alles leisten zu können, eben auch die Vergehen. Ist eigentlich in der Welt nicht fremd. Und hier dieser König sieht es anders, für sich persönlich anders. Er sieht sich vor Gott gestellt, eben durch den Propheten Nathan, und versteckt sich nicht hinter einem allgemeinen Wir. Ich habe da und dort auch so ein ungutes Gefühl, wenn bei unseren Abendmahls- oder Herrenmahlfeiern die pauschalen Sündenbekenntnisse über die Bühne gehen. Natürlich steht hier jeder vor seinem Herrn, ganz persönlich. Aber wisst ihr, wenn es nach dem Motto geht, wir sind allzumal Sünder, wir, da haben wir ja noch ein Bibelzitat im Mund, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes und wir verstecken uns hinter dem Wir und wissen uns nicht ganz persönlich betroffen, reicht unsere Sündenerkenntnis nur bis zur Oberfläche. Also wie gesagt, hier steht jeder ganz persönlich vor seinem Herrn. Was sagt David? Ich erkenne meine Missetat. Nicht wir sind allzumal Sünder, sondern ich erkenne meine Missetat. Ich habe beim Rückblick in meinem Leben bei mir da und dort schon die Unart festgestellt, wenn es um eine persönliche Betroffenheit ging, wo ich mich stellen sollte wegen irgendeiner falschen Art und Handlungsweise, ganz schnell eine Ausflucht zu suchen bei den anderen. Szene, ich muss in der 5. Volksschulklasse gewesen sein. Wie alt ist man denn da? 5, 11? Also war ich noch ein Bub, ein Dummer. Ich hoffe, es ist in der Zwischenzeit was dazugewachsen. Was ging da über die Bühne? Wir haben irgendwas geschrieben ins Heft. Da setzt sich der Lehrer zu mir in die Bank rein und schaut mir zu, wie ich da meine Buchstaben male und also hinkriegen soll, wie man es richtig macht. Und dann sagt er zu mir, ich weiß es nicht mehr genau, ging es um den Buchstaben N oder was. Auf jeden Fall hat er mich kritisiert. Das hat mir nicht passt. Ja, wisst ihr, wie ich reagiert habe? Dumm und blöd, wie es nur sein kann. Blöder geht es gar nicht mehr. Denn ich habe dann sofort zum Lehrer gesagt, und das war frech obendrein, das war damals schlimm, da war es noch nicht so wie heute, wo die Kinder sich mehr trauen als wir damals, habe ich gesagt, die anderen machen es auch so. Wusste ich aber gar nicht. Ich wusste nicht, wie es die anderen machen. Ich wollte nur eine Reaktion, eine Ausflucht haben, meinem Lehrer Paroli bieten, die anderen machen es auch so. Doch dumm. Da ist man persönlich getroffen und sofort sucht man irgendwie eine Ausflucht. Die anderen. Wisst ihr, man könnte heute beim Thema Sünde, und das ist eine Gefahr bei Gottes Kindern, bitte, bei Gottes Kindern, sich ganz schnell herausreden mit den anderen. Noch viel schlimmer. Und wie geht's denn zu? Und so weiter und was die sich heute alles leisten. Und dann der Christopher Street Day. Und dann was, der in Jerusalem soll der ja, oder ist schon dort einmal abgelaufen. Und wie sie heute die Homo-Sache da hochspielen. Also da schneiden wir doch, denke ich, einigermaßen gut ab. Die anderen. Ich erkenne meine Missetat. Da ist kein Blick mehr auf die anderen. Und das, was die Tiefe seiner Sündenerkenntnis ausmacht bei dem David, ist, dass er seine Sünde als Sünde gegen Gott erkennt. Natürlich hat er sich an der Bathseba versündigt. Natürlich an dem Uriah. Natürlich an seinem Volk als König. Ja klar, keiner sündigt einfach bloß für sich allein. Das sind immer Vergehen an den anderen, immer auch. Das ist die menschliche Ebene. Da werden wir schuldig. Aber das, was dem David an der Stelle aufgeht, ist, da mag das stören, an dir allein habe ich gesündigt. Das heißt nicht, dass das andere David ausblendet, heißt es nicht, sondern er bringt es auf den Punkt. Er sagt, eigentlich bin ich ja vor dir Gott schuldig geworden, du Schützer des Lebens, du Geber des Lebens. Ich habe mich an dir versündigt. Er sieht seine Schuld als Schuld vor Gott. Das ist die Tiefenschau. Und da merkt er, wie er aus seinem Gottesverhältnis herausgefallen ist. Wisst ihr, an der Stelle sollten wir unterscheiden lernen, Sünde und Sünden. Sünden sind die einzelnen Fehltritte, die Vergehungen, das, was wir falsch machen. Und die Sünden entspringen immer aus der Loslösung von Gott. Die Ursünde, die Grundsünde, das Grundfehlverhalten ist die Gottlosigkeit. Das sieht David. Er ist aus seinem Gottesverhältnis herausgesprungen. Da waren die Bathseba wichtiger und alles, was damit zusammenhängt. Da war Gott nicht mehr derjenige, das, was er im Psalm 16 ja sagt, ich habe dich allein vor Augen. So ähnlich heißt es auch im Psalm 16. Das war nicht mehr. David weiß sich vor die höchste Instanz gestellt. Das ist bei tiefer Sündenerkenntnis immer das Entscheidende. Ich stehe vor dem Gott und dem Richter, der mein Leben durchschaut, durchleuchtet. Es findet sich in diesem ersten Teil dieses Psalms 51 ein Satz, gerade in Verbindung mit dem, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Das wird von Paulus in Römer Kapitel 3 ja zitiert, gerade dieser Vers. Was heißt denn das? Welche Schau hat denn da David, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten? Wer soll Recht behalten? Gott. Ja, wieso denn? Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten. Was sind denn das für Worte, die da Gott gesprochen hat? Wisst ihr, auf was das zurückgeht? Auf eine Diagnose, die Gott ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, oder sagen wir ziemlich am Anfang der Menschheitsgeschichte gestellt hat. Das zeigen auch die folgenden Verse, die David daraufhin in seinem Psalm sagt. Das ist in Verbindung mit Noah. Welche Diagnose stellt denn da Gott? Übrigens nach der Sintflut. Das ist eine ganz eigenartige Stelle. Da, wo Gott mit dem Noah einen Bund schließt, Regenbogengeschichte und so weiter und Saat und Ernte, Frost und Hitze, das ist alles das, was da als Grundpfeiler für die Schöpfung angegeben wird, nach der Sintflut. Und da in Verbindung mit diesem Bundesschluss kommt es zu einer ganz eigenartigen Diagnose, eigentlich eine Begründung, warum Gott keine Sintflut mehr bringt. Eigentlich müsste man sagen, ja, wenn das so ist, dann müsste eigentlich Gott am laufenden Band Sintfluten bringen. Was sagt er denn da? Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und wisst ihr, wie das eingeleitet wird? Denn ist ein Begründungswörtlein, ein Begründungssatz wird damit eingeleitet. Anders formuliert, weil das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Deshalb, jetzt rede ich menschlich, muss sich Gott etwas anderes einfallen lassen, wenn er mit seiner Menschheit zurechtkommen will und nicht ständig Totalvernichtung machen. Ja, fast, außer Noah und seine Familie. Verfluchen, ja, weil das Dichten böse ist von Jugend auf. Das sind die Worte Gottes, seine Diagnose. Böse von Jugend auf. Und jetzt hören wir einmal auf die Worte, die David jetzt bringt, in Verbindung mit dieser Feststellung, auf das du Recht behaltest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das ist also keine Abwertung der Empfängnis. Das ist nicht mit gemeint, gar nicht. Sondern David will hier deutlich machen, ich bin grundverdorben. Und damit bestätigt ihr das Urteil Gottes, die Diagnose. Böse von Jugend auf. Aufgrund eines solchen Satzes hat sich ja auch in die Kirchengeschichte das Wort von der Erbsünde eingebürgert. Das ist die tiefe Sündenerkenntnis, Paulus, er übernimmt sie natürlich übrigens, die hier David zum Ausdruck bringt. Der Blick in das Innerste seines Wesens. Gott hat dem David hierfür die Augen geöffnet. Und kein Versuch der Selbstentschuldigung. Nicht irgendwie ein Zerreden. Das, was heute in vielen Sitzungen bei Psychiatern, die nur nicht unbedingt auf dem biblischen Boden stehen, sondern alle möglichen und unmöglichen anderen Methoden anwenden, daherbringen und sagen, ja, man muss eben schlechtes Gewissen und Schuldgefühle, zerreden. Tatsächlich solche Worte fallen da. Zerreden oder irgendwie auf andere schieben, möglichst auf den Großvater, der nicht mehr lebt, weil der nämlich einmal irgendwie was im Kind seines Enkels, das gerade beim Psychiater ist, vorgenommen hat. Vielleicht, wenn es ein Mädchen war, hat der Großvater in einer Sondersituation das Püppchen weggenommen und seitdem leidet also das Kind unter Depressionen oder was. So kommt daher. Das heißt, man geht nicht den biblischen Weg der Vergebung, und zwar von höchster Instanz, sondern versucht menschliche Wege. Das ist nichts anderes als der menschliche Versuch, mit dem Problem schuldfertig zu werden. Tiefe Sündenerkenntnis. Wer diese Diagnose Gottes übrigens, nicht akzeptiert, nicht bejaht. Ich könnte sagen, wer an dieser Stelle nicht Gott Recht gibt, der macht Gott zum Lügner. Wo steht denn das? Sag nicht ich. Der macht Gott zum Lügner. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so machen wir Gott zum Lügner. Wer hat das geschrieben? Johannesbrief. Jawohl. Überlegen wir das. Ich bin über den Vers lang gestolpert. Wieso machen wir denn da Gott zum Lügner? Ja, eben deshalb, weil Gott seine Diagnose gleich am Anfang der Bibel so stellt, böse von Jugend auf. Und wenn wir heute hergehen und sagen, stimmt doch nicht. Wir sind doch nicht böse, wir sind im Kern gut. Und nur die Umstände sind so und das Drumherum und so. Und der Großvater, weil der einen Fehler gemacht hat, der ist schuldig. Wir machen Gott zum Lügner. Der Mensch ist an dieser Stelle, wenn er Sünde leugnet, ganz aktiv gottesfeindlich. Und wisst ihr, was denn Gott macht? Wenn ein Mensch in solcher Sündenerkenntnis zu Gott hinflieht, das ist ja der nächste Schritt, den wir bei David feststellen können, zu Gott hinflieht, dann geht Gott her, auf schnellstem Wege einen solchen Menschen, jetzt kennen wir sicherlich solche Ausdrücke, ihn anzunehmen, ihm zu vergeben, ihm zu begegnen, wie der verlorene Sohn, als der Vater, der den verlorenen Sohn aufnimmt. Alles okay, alles klar, ganz gut. Ich sag's ein bisschen anders. Wenn wir mit tiefer Sündenerkenntnis, du Gott hast recht, wenn du mich verurteilst, böse von Jugend auf, und wenn du so urteilst, du hast recht, dann macht Gott etwas, was nur er kann. Dann setzt er uns Menschen in sein Recht ein. Dann lautet es so, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben. Das ist es. Dann empfangen wir die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt. Das ist das Ergebnis von Vergebung, von Wiederannahme. Und der Mensch muss nur Gott Recht geben und sich als Sünder deklarieren, aber nicht so oben hin. Wir sind heute, ich möchte sagen, aufs Ganze gesehen in der Menschheit meilenweit entfernt von dem, was hier David an Sündenerkenntnis vorträgt. Meilenweit entfernt. Der Glaube an das Menschenmögliche, der Glaube an den guten Kern, der Glaube daran, dass der Mensch letztlich alles kann und es sind nur die äußeren Umstände, die ihn daran hindern, ist so verbreitet und der Mensch wird so hochgejubelt und in den Mittelpunkt gestellt, dass das, was hier dieser Psalm zu bieten hat, ja, sündigen wie David können viele, aber Buße tun? Zu dieser Sündenerkenntnis kommt jetzt das, was folgerichtig kommen muss, nämlich die Bitte um Gnade. Das ist dann jetzt in diesem Psalmlied der nächste Vers, ab Vers 9. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Warum steht denn hier, entsündige mich mit Ysop? Ysop ist eine Pflanze. Die kann man sogar da und dort in Kräutergärten kaufen oder sehen. Bei uns wird das jetzt auch gezüchtet, aber die gibt's oder gab es eben auf der Sinai-Halbinsel und im Heiligen Land häufiger als bei uns. Auf jeden Fall kannte sie Mose und er hat die Angabe ja gemacht, dass etwa ein Aussätziger, wenn er rein geworden ist, mit Ysop und mit noch ein paar anderen Zeremonien seine Reinigung demonstrieren musste. Ysop-Büschel war eine Pflanze, die wurde in Blut getaucht und dann wurde damit besprengt. Oder Ysop-Büschel wurde auch in Wasser getaucht, um einfach symbolisch den Reinigungsakt damit kundzutun. Auf das nimmt David hier Bezug. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Also es geht um einen Reinigungsvorgang. Wenn David gesagt hat, an dir allein habe ich gesündigt, dann muss ihm klar sein, dass die Reinigung jetzt nicht auf der menschlichen Ebene, indem man dies oder jenes wieder in Ordnung bringt, kann er ja. Der David hat ja zunächst versucht, die ganze Sache zu vertuschen. Da war also einiges schon an, wie sagt man da, an, ich möchte fast sagen, an krimineller Energie vorhanden. Das reicht nicht. Vor Gott sauber sein. Vor Gott. Und da kann nur das Blut Jesu Christi reinmachen von aller Sünde. Das ist jetzt prophetisch gesprochen schon der Vorgriff auf das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Im Alten Testament war mit den Schlachtopfern, mit den Opfertieren überhaupt ja eine Art Vorausdarstellung des großen Opfers, das das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, auf sich nimmt. Eine Vorausdarstellung. Ich glaube, es war in diesem Haus, anlässlich auch einer Bibelkonferenz, da gab es dann eine Fragestunde und Fragerunde und da wurden auch Fragen schriftlich abgeliefert. Weiß ich noch gut, wie da ein Zettel dabei war, in dem Körbchen drin, mit der Frage, warum will Gott so viel Blut sehen? Das ist schon eine Frage. Warum will Gott so viel Blut sehen? Gemeint waren schon die vielen Opfer, Schlachtopfer im Alten Testament, da ist viel Blut geflossen. Ich weiß nicht, ob die Fragestellerin, war eine Frau, hat sich ja dann kundgetan, ob sie zu den Tierschützern gehört oder was, da kann man ja denken, also da müssen ja viele Tiere sterben. Nun, Gott hat mit den Tieropfern, mit den Schlachtopfern, werden in dem Psalm hier angesprochen, den Stellvertretungsgedanken eingeführt. Ein anderer oder etwas anderes muss für mich sterben, wenn ich wieder in Ordnung kommen soll mit Gott. Übrigens ist es ein Grundzug in der Schöpfung überhaupt, dass wir leben, rein biologisch und hier sitzen, beruht auf der Tatsache, dass etwas anderes für uns gestorben ist. Und wenn es der Salatkopf war, wenn wir Salat essen, ja klar, der muss sterben. Also nicht bloß Tiere, wenn wir Fleisch essen. Ist ein Grundprinzip in der Schöpfung jetzt. Deshalb ist der Stellvertretungsgedanke gar nicht so fremd und geschweige denn absurd. Absurd ist das, wenn, so wie mir das neulich mitgeteilt wurde, es war ein Telefongespräch, da hat jemand mitgeteilt, dass einer auf der Kanzel, bitte, das war ein Verkündiger, auf der Kanzel gesagt habe, wie können die paar Liter Blut, die Jesus da vergossen hat, die Sünden der ganzen Welt sühnen. Na, da schüttelt ihr auch den Kopf. Ja, wisst ihr das gleich, hat Goethe übrigens, oder was Ähnliches, wie kann das Blut eines Menschen die Sünden der ganzen Welt sühnen? Er hat bloß sich nicht getraut, von ein paar Litern Blut zu sprechen. Gemeint war dasselbe. Wie ist das möglich? Das ist möglich, weil hier Gott in Christo war und als der Sohn Gottes sein Leben stellvertretend dahingegeben hat. Deshalb konnte er die Sünden der ganzen Welt sühnen. Aber das ist ja unmöglich. Ich war hier praktisch mit einer solchen Leugnung der Opfertatsache, die Gott eben in Jesus vollbracht hat, auf die Kanzel zu gehen. Vor Gott sauber werden wir nur um Jesu willen. Sein stellvertretendes Opfer hat das vollbracht. Und wisst ihr, weil David, jetzt denke ich wieder an die Prophetie, die in diesem Psalm drinsteckt, weil David bereits im Vorgriff das irgendwie geschaut, erahnt oder was auch immer hat, weil er merkt, die Stiere und das Opferblut der Brandopfer und Schlachtopfer und all das, was da geschlachtet wurde und das viele Blut, das da im alten Bund geflossen ist, das kann's doch nicht sein, weil er das gemerkt hat. Deshalb kommen solche Sätze. Den Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben. Hätte er sich doch leisten können. Geld hätte er genug dazu gehabt. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Das heißt, David bleibt jetzt nicht an diesem äußeren Vorgang hängen, sondern merkt, es muss viel Tieferes und Entscheidenderes geschehen. Das bringt ja dann der Hebräerbrief wirklich sehr ausführlich. dass ja die Schlachtopfer im alten Bund ja nur vorläufig waren und nur das Opfer Jesu Christi das Hauptsächliche gebracht hat. Entsündigung mit Hysop. Das ist der Einleitungssatz, mit dem David von dem ausgeht, was im Alten Testament da war. Das war ihm ja bekannt. Und kommt dann eben zu den weiteren Aussagen. Wasche mich du, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne und tilge alle meine Missetat. Das können Schlachtopfer nicht. Tilgung der Sünde ist Auslöschen durch Vergeben. Bei Gott geht es nicht nach dem Grundsatz, vergeben kann ich wohl, aber nicht vergessen. Bei Gott nicht, er vergisst. Er versenkt die Sünde im Meer, wo es am tiefsten ist, sagte Jesus einmal. Und Coryton Boom, ist ja bekannt, hat dazu noch den Satz gesagt oder geschrieben, ist das bekannt? Coryton Boom hat gesagt, Gott versenkt die Sünde im Meer, wo es am tiefsten ist und macht noch ein Schild hin und schreibt drauf, Fischen verboten. Wisst ihr warum? Weil es zur menschlichen Unart gehört oder Schwachheit. Und da denke ich gerade auch an älter gewordene Menschen. Ich gehöre dazu. Aber ich denke daran, das kann gerade im Alter eine ganz große Versuchung werden, dass man Dinge, die man längst vergeben und vergessen weiß, plötzlich wieder auferstehen sieht. Dass Dinge einem zu schaffen machen, die schon lange her sind. Wo man über lange Zeit die Erfahrung gemacht hat, aber Herr Jesus, du hast es doch vergeben, ich habe es dir doch gesagt oder schon x-mal auch beim Seelsorge bekannt. Das steht plötzlich wieder auf. Ist eine ganz gefährliche Masche des Versuchers. Nicht umsonst hat Coryton Boom gesagt, Schild, Fischen verboten. Nicht wieder drin rumwühlen und dann wieder neu auftischen. Gott macht das nicht. Der Geist Gottes macht das auch nicht. Da ist dann ein anderer am Werk. Tilgung der Sünde ist Auslöschen der Sünde durch Vergeben, so sagten wir. Vergebung. Und dann das reine Herz. Warum kommt der David nun wirklich auch zu dieser Bitte? Die Bitte um Gnade, um die Entsündigung, um Tilgung, um das reine Herz. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Da merken wir doch, wie David mit seiner Sündenerkenntnis nun wahrhaftig nicht an der Oberfläche hängen bleibt, sondern merkt, eigentlich ist die Wurzel ganz tief. Das, was ursündemäßig in mir drinsteckt. Deshalb ist das reine Herz, das erneuerte Herz, das vom Geist Gottes erfüllte, eben und dadurch neu gemachte Herz, das Entscheidende. Die Zentrale unseres Lebens muss vom Geist Gottes besetzt werden. Und wisst ihr, was dann passiert? Da passiert das, was in den 60er Jahren, die immer wieder beschworen werden, 68er, da wo die Studentenrevolten waren, da war es in Berlin und auch anderswo in den Großstädten so, dass die Studentenbewegungen oder manche dann leer gewordene Häuser besetzt haben und haben dann Riesentransparente an die Stirnseite des Hauses gehängt und draufgeschrieben, dieses Haus wird, wisst ihr es noch, instand besetzt. Das heißt, wir verhindern, dass irgendwelche Baulöwen dieses Haus eines Tages abbrechen und ein neues hinstellen. Wir verhindern es vor dem Zerfall. Dieses Haus wird instand besetzt. Was da draus wurde, ist ja in einzelnen Fällen da sicherlich ganz verschieden. Mir gefällt an dieser Stelle das Wort instand besetzt. Also wenn es irgendwo stimmt, dann bei Gottes Kindern. Gottes Kinder werden durch den Geist Gottes instand besetzt. Die werden besetzt von dem guten, willigen, freudigen Geist Gottes, von dem Heiligen Geist, und der sorgt dafür, dass das Menschenleben von innen heraus neu wird. Zu dieser Bitte kommt David. Wir merken, der Psalm 51 hat einiges zu bieten. Das ist kein Bußpsalm, der an der Oberfläche bleibt. Absolut nicht. Und weil David jetzt wirklich bis zu dieser Tiefe vordringt, kommt er zu dem, was bei diesem Psalm auffällt. Und zwar, dass er plötzlich an andere denkt. Aber nicht als Entschuldigung für sein Vergehen, sondern er denkt an die anderen, um sie auf den rechten Weg zu bringen. Er wird es plötzlich missionar. Sein Erleben, das Erleben der Vergebung, der Wiederannahme, die Bitte um den neuen Geist, um das neue Herz, führt jetzt dazu, dass in sein Leben ein neuer Gehorsam hineinkommt. Er ist ja jetzt frei, war frei von der lähmenden Last. Die Uhr, die läuft jetzt wieder normal. Früher war es so, wenn eine Uhr nachgegangen ist und man ist zum Uhrmacher gegangen, ich glaube, heute bei den Digitaluhren ist das nicht mehr so. Also so genau kenne ich mich nicht aus. Da kann sein, der hat eben etwas genommen, hat die Uhr ausgeblasen und ist wieder normal gelaufen. Der wusste da, wenn lange Zeit an der Uhr nichts gemacht worden ist, da war Schmutz drin und das hat gelähmt und gebremst. Also hat man die Uhr ausgeblasen und dann lief das normal. Schmutz in der Uhr, die zum langsamen Gang geführt hat. Das ist jetzt weg. Die lähmende Last ist weg. Und jetzt kommt es zur Frucht der Buße, nämlich zum Zeugnis. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Hören wir da den Missionar? Da könnte man jetzt, wenn man böswillig wäre, sagen, David, jetzt nimmst du aber wieder den Mund arg voll. Jetzt trittst du auf wie der Oberlehrer XY. Jetzt kommst du mit dem erhobenen Zeigefinger. Jetzt willst du die Übertreter deine Wege lehren. Jetzt bleib doch einmal vor deiner Haustür und kehre mal da kräftig. Was willst du jetzt da bei den anderen herummachen? Das ist falsch gedacht. Der David will hier jetzt nicht der Oberlehrer sein und den moralischen spielen. Ganz bestimmt nicht. Dazu hat er am allerwenigsten Grund. Sondern er will deutlich machen, liebe Leute, das, was ich erlebt habe, mein tiefer Fall und meine Wiederannahme und das, was Gott an Gnade in mein Leben jetzt hineingegeben hat, diese Erneuerung, das kann ich gar nicht für mich behalten. Erlebte Vergebung macht unweigerlich Menschen zu Missionaren. Das muss man sagen, dass die Freude der Befreiung, der Wiederannahme muss raus. Das Lied singen wir nachher, welch Glück ist, erlöst zu sein. Das gehört ja hier jetzt dazu. Also das Zeugnis, dass lebendige Buße aufgrund tiefer Sündenerkenntnis in ein Menschenleben hineingehört, das lebendige Zeugnis, ganz bestimmt nicht im Zeigefingerstil, sondern getrunken von der Liebe, von der erlebten Liebe Gottes. Sagen, du Mensch, der du dich an den Dreckpfützen dieses Lebens herumtreibst, der du deinen Lebensdurst mit Salzwasser stillen willst, da kriegst du ja immer noch mehr Durst. Geh dorthin, wo es das Lebenswasser gibt. Das ist das Zeugnis, das einer, so wie David hier, weitergibt. Soll ich das nochmal lesen? Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott. Da kommt noch einmal die Bitte. Wisst ihr, ich habe vorhin beim Lesen gedacht, der David, der wirft sich richtig Gott vor die Füße. Die Bitte um Gnade, das ist so ein Hinwerfen. Es kommt jetzt nochmal, errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist. Aber es kommt schon wieder der nächste Schritt, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Ja sicher, die Gerechtigkeit Gottes vertreten in dieser Welt. Das heißt nichts anderes als auf den Herrn Jesus hinweisen. In unseren Tagen werden die Menschenrechte in alle Himmelsrichtungen beschworen und es gibt viel Verletzungen der Menschenrechte, ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Die Menschenrechte, ja, was sind es eigentlich, die Menschenrechte? Da hat man so eine reduzierte Auffassung da entwickelt. Aber eigentlich fahren wir bei all dieser Diskussion und bei dieser Thematik mit der Stange in den Nebel herum, wenn wir uns nicht an der Gerechtigkeit Gottes orientieren. Das macht David. Dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme, das heißt auf Gott weisen, auf den weisen, der die Gerechtigkeit Gottes in diese Welt hereingebracht hat, das ist Jesus. Also Entschluss zu neuem Gehorsam, indem er Zeugnis gibt von dem, was er erlebt hat, und Entschluss zum Opfer. Tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Dann kommt es der Satz mit den Schlachtopfern, um die geht es gar nicht. Was heißt denn, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist nicht dieses Griechertum, dass man denkt, ein Gotteskind, das in der Dauerbuße lebt, das heißt auch in der Dauerabhängigkeit von Gott, lebt zerknirscht und immer mit der Entschuldigung auf den Lippen entschuldigen, dass ich überhaupt lebe. Es gibt so eine Art Lebenshaltung, wo man anfängt, sich selber überhaupt nicht mehr zu mögen, wo man denkt, am liebsten wäre ich gar nicht mehr da. Das ist nicht biblisch gedacht. Das ist auch nicht biblische Demut. Dieser geängstete Geist, dieses zerschlagene Herz, ist das Herz, das sich Gott hingegeben hat. Das Gegenteil ist das trotzige Herz. Und Gott will dieses ihm hingegebene Herz. Hier ist mein Herz. Es gibt so ein Lied. Das meint David. Das Opfer, das er zu bringen bereit ist, sind nicht 100 Stiere und Schlachtopfer und was, hätte er sich leisten können, habe ich ja schon gesagt, sondern das Opfer, das er zu bringen bereit ist, ist er selber. Die Hingabe. Ich habe mal ein Tischkärtchen bekommen, das habe ich jetzt, wie viele Jahre, 20, 30, nein, das ist 50, 60 Jahre her. Bei irgendeiner Einladung stand das Tischkärtchen da an meinem Tischplatz. Bis heute nicht vergessen. Da stand drauf, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ich habe diesen Satz später auch mal als Plakat gesehen irgendwo. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch erfahren, dass dieser Spruch von Hermann Bezzel stammen soll. Verbürgen kann ich es nicht, aber egal. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Das ist das Opfer, das Gott gefällt. Die Abhängigkeit von ihm akzeptieren, annehmen, als Glück bezeichnen. Ich habe von der Freude der Buße schon gesprochen. Das ist's. Zu wissen, die Abhängigkeit von Gott, die Bindung an ihn, dieses sich ihm ausliefern, dieses sich ihm vor die Füße werfen, so wie es David, da war er schon einige Zeit auf dem Weg des Glaubens, keine Frage. Dieses sich ihm vor die Füße werfen, das ist Frömmigkeit, das ist Buße, das ist eigentlich das Glück. Diese Art von Buße, die uns David hier im Psalm 51 vorführt, ist nur durchzuführen als Dauerbuße. Das heißt als Haltung, als Lebenshaltung, soll ich sagen, als Glaubenshaltung. Da kann man nicht auftreten als der Große oder was weiß ich auch, wer immer, sondern als der, ja, sage ich es nochmal so, von sich von Gott abhängig weiß. Buße der Gläubigen. Ich glaube, man kann von Psalm 51 Entscheidendes lernen. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, mit dem Hinweis auf Buße, auf Umsinnung, willst du uns nicht ängstigen, oder belasten. Du willst uns helfen, aus unserem Gefängnis herauszukommen. Du weißt viel besser, als wir selber es oft wissen, wo die Gefängnisse bei uns sind, die Verklemmungen und das, was uns einengt, was uns Not macht. Hab Dank, dass die große Freiheit nur von dir herkommen kann. Und du kannst und willst sie schenken. Wir danken dir, dass auch hier dein Wort unseres Fußes Leuchte ist. Lass uns auf dem Weg dir nach immer wieder erfahren, dass wer dir vertraut, nicht zu Schanden wird und dass das wahre Glück allein bei dir und durch dich zu finden ist. Darüber loben wir deinen großen Namen. Amen.